Hi, hier ist der Influence Podcast. Wir sprechen über Influencer Marketing und die Creator Economy. Heute das erste Mal als Videopodcast. Yay! Influence jetzt also auch auf YouTube und allen Plattformen, die für Videopodcasts Sinn ergeben. Und es könnte keinen besseren Gast für den ersten Videopodcast geben als Adil Spy, der sich auf Video Storytelling in ganz besonderer Weise fokussiert. Er war schon mal Gast hier und hat 2020 vor allem über die ersten Steps seiner Firma auf TikTok gesprochen. Heute ist WeCreate, Agentur, Artist Management, Produktionsfirma, Verlag und so viel mehr. So vielseitig, dass es mir manchmal auch schwerfällt, alles im Blick zu behalten. Wie gut also, dass Adil als CEO heute da ist und uns erzählt, wie man eine solche Creator Economy Powerhouse Geschichte aufbaut und erfolgreich führt. Was es mit den 916 Awards auf sich hat und wohin die Branche als nächstes steuert in seinen Augen. Ganz, ganz viel Spaß beim Influence Podcast mit Adil Spy. Hi Adil, schön,
Hallo,
dass
Alina.
Du da bist.
Schön, dass du hier bist.
Willkommen zu den größten Videopodcast Fuck-Ups 2024.
Yes. Das wird eine eher kurze Episode, können wir schon allen Zuhörern und Zusehern sagen, weil wir leider ein kleines Fuck-Up hatten. Deshalb müssen wir durchrushen durch alle Themen und ganz schnell sprechen. Ich kann das, du auch?
Das ist gar kein Problem, okay. Ja. Ich kann das sehr gut. WeCreate, hol doch noch mal kurz alle Menschen ab, die gar nicht so genau wissen, was ihr in den letzten Jahren gemacht habt. Du warst schon mal zu Gast im Podcast, aber jeder, der Folge 1 oder Interview 2, ich weiß gar nicht, wie viele wir gemacht haben, nicht gehört hat, vielleicht mal so ein Wrap-Up.
Ja, Elevator-Pitch. Wir haben vor 5 Jahren erstmal Daten analysiert. TikTok-Daten waren da, glaube ich, die ersten und haben dann daraus eine Software gemacht namens Infodata, für die du ja auch Markenbotschafterin bist. Mhm. Und haben dann weitere Geschäftsmodelle entwickelt. Erst ein Künstlermanagement, Kreativagentur und jetzt zwischendurch noch so ein Influencer auf Ibiza. Und jetzt innerhalb der Creator Economy beispielsweise Bücher und Spiele. Mhm. Und arbeiten gerade auch noch am Award. Also sind sehr umtriebig und sind 60 Mitarbeiter in Hamburg, Wien und Ibiza. Hamburg, Wien und Münster.
Fast
das ist ja auch
Ibiza, Münster, ja. Ach, who cares.
Das war schon so im Kopf drin. Hamburg, Wien, Ibiza, Hamburg, Wien, Münster mit Jan, der hier hinter der Kamera sitzt und haben da ein Joint Venture und auch eine 916 Production.
Mhm. Und damit wollt ihr euch ja jetzt in Zukunft auch viel stärker positionieren oder tut das sogar schon. 916 hast du gerade schon erwähnt. So heißt auch der Award, über den wir gleich noch sprechen werden. Aber ich fand das super spannend, dass ihr damit so bold rausgegangen seid und euch so stark auf ein Format fokussiert habt, eben dieses Vertikalformat 9:16 und gesagt habt, das ist jetzt so das, wofür wir stehen wollen. Weil man ja auch sagen könnte, dadurch beschneidet man sich vielleicht auch viele andere Kanäle oder Einflugschneisen, wo Brands auf euch zukommen. Wir hatten das im Vorgespräch schon, ihr werdet auch teilweise für 360-Grad-Kampagnen angefragt. Ist es dann nicht irgendwie vielleicht ein bisschen hart, so ganz klar zu sagen, nee, wir sind eigentlich die für vertikal, für den Rest fragt mal die anderen, das will man ja vielleicht gar nicht unbedingt.
Ja, war eine Diskussion. Am Ende haben wir gesagt, wir wagen es, weil aus verschiedenen Gründen. Weil wir sicher waren, dass, also wir waren ja die erste TikTok-Agentur im Dachraum, ja. Das können wir schon so sagen. Und waren dann aber auch die erste, die gesagt hat, wir sind jetzt keine TikTok-Agentur mehr, weil wir wussten, das ist eher ein Symptom von einer strukturellen Entwicklung und die ist Medienkonsum, so Smartphone-Nutzung und die steigt auch weiter. Und auch gar nicht mehr nur bei jungen Menschen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir haben da eine riesen Opportunität. Wir haben den Namen auch markenrichtig eintragen lassen, da mit dem 916 aus. Wir pushen auch, wir machen im Grunde ja eine Kampagne, dass sich der Name durchsetzt gegen andere Begriffe. Und wenn diese Wette aufgeht, dann rebranden wir auch. Also den Plan hatten wir eigentlich schon vor 3 Jahren.
Okay.
Also wenn das funktioniert, dann rebranden wir. Und dann kam es so, der Name hat sich durchgesetzt. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn irgendwer irgendwo schreibt 916, weil ich verstanden habe, okay, das ist ein bisschen mit angestoßen oder ordentlich mit angestoßen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir trauen uns zu rebranden, obwohl natürlich die Gefahr besteht, dass man dann auf diese Nische reduziert
Eben,
wird.
Genau.
Aber im Kontext von, naja, gute Geschichten funktionieren, auch in Kurzform, aber können dann aus dem Smartphone heraus auch größer werden. Also du kannst ja auch eine Out-of-Home-Kampagne machen und wieder zurückholen in die Socials oder die Idee von einer Kampagne, von einer Kreation auch über das Smartphone hinaus denken. Und unser Motto ist eigentlich so, wenn etwas sehr gut funktioniert auf dem Smartphone, wegen der Kreation dahinter, wegen des strategischen Prozesses dahinter, dann kann man es auch größer denken. Also warum soll man nicht eine richtig gute Idee, den Nukleus einer Idee auch Richtung Digital Out of Home oder theoretisch sogar TVC weiterdenken können?
Absolut.
Würde ja anwaltlich auch funktionieren im Fernsehen? So. Und unter der Prämisse, glaube ich, ist das schon machbar.
Ich finde das mega spannend, dass es in der Branche gerade so sichtbar ist, dass es umgedreht wird. Früher waren wir ja quasi die, die es digital verlängert haben, was sich irgendwer für TV ausgedacht hat. Ne? Und jetzt zu sagen, hey, wir sind Vertical First, 916 First und machen hier Storytelling-Kreation, bauen hier eine kommunikative Plattform, die dann auch in die klassischen Kanäle abstrahlen kann sozusagen. Das ist ja einfach ja eine Komplettumkehr eigentlich dessen, wie es sonst in der Vergangenheit lief.
Genau. Und die Wette, die gehen wir gerne ein und wir sind auch nicht abhängig von einem Geschäftsmodell. Also ich habe auch keine Angst, meine Wette einzugehen, die nicht aufgeht. Das passiert ständig. Dadurch, dass wir eben so viele Geschäftsfelder haben.
Ja. Finde ich mega spannend, gerade Geschäftsfelder. Wir hatten das im Podcast, den jetzt niemand mehr hören wird, weil er nicht aufgezeichnet wurde, gerade schon die Frage, ob wir in Zukunft eigentlich immer, immer stärker nur von der Creator Economy sprechen werden, anstatt von Influencer Marketing, weil es halt eigentlich das, was gerade geschieht, viel besser beschreibt, dass wir eben jetzt ein viel größeres Ökosystem haben. Es geht gar nicht mehr nur noch um Multiplikatoren, die auf einer Plattform Inhalte veröffentlichen und dann dadurch Brands anziehen. Wir wissen, mittlerweile sind Creator, Influencer viel, viel mehr und bauen sich auch viel stärker aus zu eigenen Markenhäusern im Grunde. Und ja, Player wie ihr profitiert natürlich oder unterstützt dann diesen Prozess auch. Also glaubst du, dass der Begriff Creator Economy eigentlich in Zukunft viel passender ist für das Business, was wir beschreiben? So muss man vielleicht, ich weiß nicht, den Podcast muss ich nicht umbenennen, weil Influencer ist immer noch so das, was die Rolle spielt. Aber vielleicht ist es halt nicht mehr Influencer-Marketing in Zukunft. Ein kleiner Werbeblock. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gedroppt habe, aber ich bin ein ziemlicher Film-Nerd. Daher ist diese Zeit des Jahres ein absolutes Highlight für mich. Zwischen Golden Globes, BAFTA, SAG Awards und den Oscars. Ich glaube, ich habe seit meinem 13. Lebensjahr sogar nachts immer den Wecker gestellt, um die Oscar-Verleihung ansehen zu können. Eine sehr lange Phase in meinem Leben. Spulen wir mal 20 Jahre vor. Was die Oscars für Kinofilme waren und sind, das wurde eigentlich noch nie so richtig in die neue Zeit übersetzt. Wir verbringen ja längst viel, viel mehr Zeit vor unseren Smartphones und konsumieren mehr vertikale Kurzvideos als Filme im TV und Kino. Es wird also höchste Zeit für die 916 Awards. Die 916 Awards wurden von Recreate und der Bundesgesellschaft für digitale Medien ins Leben gerufen. Vielleicht habt ihr es schon auf LinkedIn mitbekommen. Und werden am 6. Mai 2024, einen Tag vor der OMR, verliehen. Ich selbst bin Teil der 916 Awards Jury, die insgesamt aus 916 Mitgliedern besteht. Wie passend, also sehr ähnlich zur Oscar Academy. Und ihr habt dieses Jahr somit erstmals die Chance, zu den 916 Awards Preisträgern zu gehören. Wenn ihr auf Marken seid, arbeitet, eine Brand betreut oder bei einer Agentur seid, die geile Cases dieses Jahr gebaut haben, dann könnt ihr jetzt eure besten Vertical Video Cases einreichen und habt damit Top-Chancen auf den Gewinn in diesem Jahr in einer der 6 Brand-Kategorien. Zum Beispiel beste Kampagne des Jahres, bester Brand-Account, bestes Community-Management oder beste 916-Strategy. Ihr findet den Link zur Bewerbung in den Shownotes und könnt euren Case mit wenigen Klicks ganz easy einreichen. Ich drücke euch schon jetzt die Daumen und freue mich, wenn wir uns am 6. Mai im Schauspielhaus in Hamburg sehen. Checkt es aus, die 916 Awards werden groß und jetzt ganz viel Spaß beim Rest des Interviews.
Also es gibt ja jetzt schon die Gretchenfrage, Creator Marketing, Influencer Marketing, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Influencer und Creator? Und ansonsten, glaube ich, sind das unterschiedliche Ebenen. Also es ist ja Creator Marketing, Influencer Marketing ist ja ein Teilbereich der Creator Economy, der sich dann eben auf die Vermarktung bezieht und der auch durchaus ein eigenes Agenturprodukt rechtfertigt. Während in der Creator Economy ja so als Überschrift auf der Meta-Ebene ja alles stattfindet. Das kann Produktentwicklung sein. Creator haben in der Regel 5, 6 verschiedene Revenue Streams. Licensing wird auch irgendwann starten, gerade jetzt im Kontext von AI und so. Also da kommen, glaube ich, noch die großen Disruptionen auf und zu. Und ich finde beide spannend. Das hängt wirklich, glaube ich, von der Ebene ab, auf der man
spricht dann, ne? In welchem Kontext man redet.
Genau, oder für die man auch intrinsisch mehr Interesse mitbringt. Aber dass wir ein paar Jahre zurück sind gegenüber USA und China, ist, glaube ich, der Fall. Und dass sich noch sehr viel tun wird in den nächsten Jahren innerhalb der Creator Economy und auch jetzt schon erste Cases gibt, die echt Power haben, auch im Dachraum, finde ich schon noch ein bisschen unterrepräsentiert so in der Diskussion. Also da sollten die Großen, glaube ich, noch stärker hinschauen. Warum irgendwie auf einmal ISTs mit 9-stelligen Absatzzahlen so aus dem Boden schießen und dann Nestie den Markt verlässt oder verlassen muss, die ja Marktführer waren keine 10 Jahre zuvor. Finde ich schon krass.
Ja, das ist das, was wir jetzt gerade erleben, ne? Diese Schwemme an Creator-Produkten, an Co-Creation-Cases, wo teilweise auch super traditionelle Marken eigentlich hingehen und mit Personenmarken etwas rausbringen oder wo Creator selber mit Dienstleistern, die dann eher im Hintergrund bleiben, dann tatsächlich Produkte komplett neu kreieren, eigene Brands rausbringen. Brate hast du gerade angesprochen. Genau. Es ist eine mega spannende Entwicklung. Macht ihr dann sowas auch in der Richtung, dass das bei euch Business Development-lastig ist? Hey, wir entwickeln Produkte mit Creatern und hauen die raus?
Im Grunde ja schon. Also gerade eben sehr, sehr limitierter Rahmen, bewusst mit Büchern und Spielen, die wir entwickeln wollen. Und kleinere Piloten auch in anderen Bereichen. Mhm. Aber im Grunde wollen wir erstmal den Bereich bleiben, um den Bereich zu verstehen. Und dann wollen wir natürlich perspektivisch überlegen, was kann man da machen. Also wir nennen das intern Growth Engine. und die wollen wir aufbauen. Und da gehen wir auch mit richtig viel Power rein und machen auch sehr, sehr starke Hires aus ganz anderen Geschäftsbereichen. Also hat mit klassischer Agenturwelt dann nicht mehr viel zu tun. Mhm. Zum Beispiel Regina Denk, die ist seit 15 Jahren in der Verlagsbranche und war auch schon Geschäftsführerin und die hat den Hut auf und die soll sich auch austoben. Und oder Dr. Svea Rath, die war E-Commerce Strategy Lead bei Unilever und ist jetzt bei uns COO. Also da merkt man schon, wohin wir steuern. Das sind keine Agenturmenschen. Aber wir werden jetzt nicht in Lebensmittelprodukte gehen. Mhm. Also Food und Beverage, da habe ich großen Respekt vor. Und da gibt es richtig gute Player, wie Unibev, die machen VitaVate und Brate, sehr erfolgreich. Oder auch Limited in Berlin. Und da suchen wir uns eine andere Nische.
Wie geht man denn bei so einer Art Produktentwicklung und Einführung vor? Also was ist das, was sich unterscheidet zu dem klassischen Weg, wie es früher jetzt ein Beiersdorf zum Beispiel gemacht hat oder immer noch macht, also wie normale Produkte ohne jetzt das Creator-Label irgendwie vorgehen? Also was ist vielleicht das Erfolgsrezept, was dann auch für diese Art Absatzzahlen sorgt?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Co-Creation auch wirklich Co-Creation bedeutet und nicht, dass irgendwie dann Beiersdorf, ist jetzt random, irgendwie irgendwas entwickelt 2 Jahre lang und dann sagt, okay, wir machen jetzt ein Creator-Produkt, weil wir da datenbasiert die und die Lücke sehen und jetzt suchen wir einen Creator. So,
den late, wir da drauf little. Labeln dann einfach, der nichts mit der Entwicklung zu tun
genau.
hat.
Genau, ja. Und das ist jetzt natürlich plakativ und übertrieben, aber der Prozess, an dem man einen Creator einbindet, ist auf jeden Fall zu spät. Da wird kein hoher Manager bei Beiersdorf akzeptieren, dass man vielleicht schon im Brainstorming dann einen Creator da sitzen hat, der vielleicht auch gar nicht das Business versteht und so. Aber ich glaube, es braucht dieses wirkliche Momentum, gemeinsam in die Creation zu gehen. Und sie nennen das Trinität zwischen Creator, Brand und Community sogar. Die Community muss auch involviert sein im besten Fall. Also wenn das nicht funktioniert in der Produktentwicklung oder auch in der Vermarktung, und auch das überschneidet sich ja immer mehr, wie viele Autoren nehmen schon die Community mit in den Prozess des Schreibens, dann ist das sehr, sehr schwer. Dann fühlt es sich irgendwie künstlich an und dann wird es auch clashen, früher oder später. Und ich glaube, dieses Wissen, dieses Verständnis davon, wie Creator ticken, wie Communities ticken, wie sowohl die Produktentwicklung als auch die Vermarktung wirklich sein muss, dass wirklich Augenhöhe bestehen muss, damit der Creator intrinsisch dahinter stehen kann und das Produkt auch so sehr feiert, dass das ohne Briefing in seine Communities tragen kann, weil er es genau weiß, weil er es genau versteht, weil er es wirklich mitentwickelt hat. Da ist, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben und ich weiß auch gar nicht, ob die großen Player das überhaupt hinbekommen können, weil es auch dann, die Prozesse haben sich aber Jahre, Jahrzehnte etabliert und basieren im Grunde ja sehr, sehr oft auf Fehlervermeidung. Also auch das habe ich jetzt gelernt in den letzten Jahren, also weil ich habe ja nie in einem großen Corporate gearbeitet, aber was ich so höre, ist, dass man bei Debriefings schaut, wo gab es Fuck-Ups und wie können wir das beim nächsten Mal vermeiden. Und das heißt in der Regel noch mehr Prozesse. Und das ist der Grund, warum dann so ein Beiersdorf wahrscheinlich 2 Jahre braucht, von Idee zu Produktentwicklung. Und in 2 Jahren, wo waren wir vor 2 Jahren?
Ja.
Passiert so viel in dem Markt, dass ich sehr skeptisch bin, ob das überhaupt möglich ist.
Und Beiersdorf ist nur ein Platzhalter, die machen nichts besonders random, schlecht oder
alles
anders.
Random. Ja, genau. Guter Kunde, wir lieben Beiersdorf.
Man könnte jetzt jede, also traditionelle andere Brand vielleicht
armes hier einsetzen. Armes Beiersdorf. Nivea, wir lieben Nivea.
Was würdest du sagen, auch aus Beraterperspektive, wie kann man denn innerhalb von sehr traditionell denkenden Konzernen vielleicht so einen Shift hinbekommen? Also auch begeistern oder Vertrauen schaffen, sich mal was zu trauen und auch mal über die eigene Komfortzone hinaus Dinge zu bewegen?
Ja, interessant deine Perspektive, weil du bist ja mindestens genauso tief drin wie ich. Ich bin ja gar nicht aus der Werbekommunikation und Agenturbranche. Ich bin da irgendwie reingewachsen.
Ich bin ja nur reingestolpert.
Das war ja alles ein Unfall. Also war kein Masterplan hinter. Also es war. Aber ich glaube, es gibt 2 Hebel. Das eine ist der emotionale, das andere ist der datenbasierte. Mhm. Und emotional, weil man beispielsweise das Glück hat, das sagen solche Mitarbeiter in Companies oder Agenturen ja selbst, dass irgendwie, weiß ich nicht genau, Schwester, Neffe, Tochter, Sohn, jemand feiert. Das ist bei Herrn Anwalt ein paar Mal vorgekommen. Mhm. Und wenn die Herrn Anwalt feiern, die Kids, und man dann gemeinsam auf dem Shooting ist, dann macht das unfassbar viel mit dieser Person oder mit der Familie.
Dem Ansprechpartner dann sozusagen, ne, auf Marketingseite. Oder?
Richtig, dann ist derjenige halt der Held so für die Woche. Und das schafft dann Vertrauen zum einen, aber natürlich auch die Basis intern, das durchzuboxen oder zu sagen, so, ey Leute, das funktioniert, weil ich weiß, wie sehr meine Kinder abgehen. Und das wird ja bei dann Millionen von Menschen zu sein. Ne? Also 6,7 Millionen deutschsprachige Follower, da sind sehr, sehr viele Kids und Jugendliche, die Herrn Anwalt feiern. Und das sieht man zwar, also die Zahl zu sehen, das ist schwer greifbar. Wenn man das aber merkt zu Hause, dann hat das ordentlich Impact. Und der zweite Hebel ist der datenbasierte. Cases mitbringen, die ähnlich sind und die zeigen, welche Power in der Zusammenarbeit mit Creatoren oder Co-Creation stecken. Was passiert eigentlich mit einer Marke in Sachen Markenbekanntheit, Markensympathie? Und da gibt es ganz viele Cases. Mhm. Habt ihr Cases, dann wir Cases. Da gibt es außerhalb unserer beiden Companies, also bisher nicht mehr Borderline.
Aber das, ja genau, ja, damals.
Absolut. Ich verorte dich immer noch. So spannende Cases, dass ich glaube, da kann man auch datenbasiert sehr, sehr viel machen.
Ja, und ich glaube, es kommt immer darauf an, wer einem gegenüber sitzt und was das für ein Mensch ist. Wir haben schon im Vorgespräch auch über das HBDI-Modell gesprochen, so diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Und manchmal sitzt da jemand, den man eher emotional erreichen kann. Manchmal ist da jemand, der lieber eine Tabelle und harte Fakten braucht, weil er sonst einfach eben das Vertrauen nicht schöpfen kann. Ja, da muss man als Berater halt ein guter Menschenkenner sein, denke ich.
Das also merke
ich
immer wieder. Ja. Gerne mal googeln. HBDI kann ich nur empfehlen. Es ist sehr vereinfacht, aber es ist total schlüssig.
Nicht nur im beruflichen Kontext ist es sehr hilfreich.
In jeder Beziehung.
Absolut. Ja, und jetzt so zum Ende hin, lass uns doch bitte auch noch über die 9-16 Awards sprechen. Ich finde das echt crazy. Wir haben eben schon kurz ein Wrap-up von dir bekommen, was ihr alles in den letzten 5 Jahren ungefähr gemacht habt und jetzt noch ein Award. Warum braucht man das und was ist so der Ansatz dahinter? Ich bin Teil dieser Jury, das muss man direkt so als Disclaimer sagen, sind ja 916, Mitglieder, die dann vertikale Storytelling-Formate küren werden, also die besten des Jahres. Aber ja, ich meine, wann sitzt man da und denkt so, das muss ich jetzt auch noch machen?
Ja, warum noch eine Baustelle? Ey, auch die Idee gibt es schon länger. Mhm. Ist irgendwie während Corona gewachsen und ehrlicherweise ist sie entstanden auf Awards, bei denen ich selbst war, entweder in der Jury oder unter den Gästen.
Die manchmal sehr anstrengend sein können.
Ja, also genau, und ich will auch gar nicht irgendwie ranten oder despektierlich sein, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, jetzt noch mehr. Und ist auch nicht alles schlecht, aber im Grunde genommen waren zwei Dinge. Erstens war es nicht immer wirklich Unterhaltung, also es war manchmal auch anstrengend oder zäh. Und zweitens habe ich gedacht, okay, irgendwie fühlt es sich nicht so neutral an, wenn die Jury zu klein ist. Und Cup Awards, bei denen Jury und Gewinner wirklich starke Überschneidungen hatten. So. Mhm. Und das, wenn nur 20, 30 in der Jury sind, und dann sitzen da beispielsweise auch Kollegen, die selber ein Artist-Management haben und ja, natürlich wenig für ihre Talents. Also wäre komisch. Wäre auch komisch, wenn ich jetzt nicht für Anwalt voten würde. Wäre ich für ein schlechter Artist-Manager, wenn ich nicht für mein Talent vote? Weil ich auch eine krasse emotionale Bindung habe. Ich feiere ja auch viele unserer Talents oder alle unsere Talents. Und das waren eigentlich so die beiden Hauptpunkte. Also, macht das Sinn, sich da zu positionieren? Es gibt auch keinen wirklichen Smartphone-Award. Es gab die Vertis, aber sind TikTok-Awards. Mhm. Und dann gibt es die Video-Days, aber da ist ja eher auch Longform und auch Streamer. Ergo sehe ich da eine Lücke. Ich sehe nicht viel Unterhaltung oder nicht immer genug Unterhaltung. Und ehrlicherweise auch nicht immer Objektivität in der Auswahl. Und das zu bündeln in einer sehr wertigen Location, das ist im Hamburger Schauspielhaus, direkt am Hauptbahnhof, Traumlocation, wirklich roter Teppich im wahrsten Sinne, das in einen Topf geschmissen mit dem Netzwerk, das wir haben und dann noch in der OMR-Woche, einen Tag davor, wo schon viele anreisen, das wussten wir auch durch Research und eigene Erfahrung, ist, glaube ich, eine runde Nummer. Und bisher bestätigt das Feedback das auch. Also Academy ist bald voll, organisch. Ich habe niemanden angehauen. Das heißt, es hat sich so gefüllt, dank guter Arbeit der Bundesgesellschaft für digitale Medien. Props an Martin Wenke und Hans Neubert.
Grüße.
Und jetzt freuen wir uns über Einreichungen. Wir brauchen jetzt gerade die Phase, bis zum 15. brauchen wir noch gute Cases, 9-16 Cases.
Shoutout.
In den 6 Kategorien, die es gibt. Shoutout, ja. Und dann, glaube ich, wird das echt ein geiler Rahmen. Steven Gätchen als Moderator, Alicia Joe, Bowser als Musik-Act, ist Fabi Rommel, rasender Reporter, Knossi moderiert auf dem roten Teppich und kommentiert auch live.
Streamt ihr das? Also kann man das sich im Internet anschauen?
Also das ist schon ein krasses Paket, was wir da auf die Beine gestellt haben. Jan macht natürlich Produktion, ja, damit wir auch gerne Content rausbekommen. Also freue mich auf den Abend und ich glaube auch, dass ich das Ding halten kann, ehrlicherweise, weil die Lücke ist stark genug.
Die Idee ist ja im Endeffekt, das so ein bisschen wie die Oscars für vertikalen Content aufzuziehen. Ich finde, das ist immer eine schöne Parallele, weil das wissen vielleicht viele noch nicht unbedingt, dass die Oscars ja auch von einem riesigen Sammelsurium von Filmschaffenden eigentlich
10.000.
Gemacht wird. Ne? Genau, 10.000 sind in dieser Academy. Da sind wir mit 916 knapp dran, aber ich finde, also für diese Branche, da sind schon echt einfach viele Köpfe und dadurch ist es dann eben auch diese Objektivität, wie du es beschreibst, Repräsentativität vielleicht auch, ne?
Ja, Experten. Demokratisierung der Auswahl, das ist es eigentlich. Und das finde ich recht charmant. Also klar, du kannst theoretisch sagen, machst es ganz auf, machst es öffentlich, aber dann hast du wieder keinen Prozess dahinter, dann kann auch kolludet werden und so. Also auch da haben wir uns ganz viel angeschaut. Und man würde nicht vermuten, wie viel kolludet wird, auch bei solchen Awards. Also wir haben echt mit großen Anbietern gesprochen und die haben uns gesagt, weil wir haben Community Vote bei der Creator-Auswahl, nicht bei der Brand-Auswahl, und haben mit ganz vielen großen Playern gesprochen, die haben alle gesagt, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Sobald irgendwas öffentlich wird, wenn Creator zu irgendwas aufrufen, hast du Bots.
Ja.
En masse. Und das zu detecten, ist ein Prozess, den wir gerade auch haben. Aber den haben wir zum Glück nur bei den Creators, nicht bei Brands und dem Social Award, der übrigens Golden Oscar heißen wird und von Maltezierten verliehen wird. Freuen wir uns sehr drauf. Okay. Ich bin gespannt auf den 6. Mai. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke nochmal. Ich bin auch super gespannt und vor allem auch auf die Cases selbst, weil Vertical Storytelling auch eher im Shortform gedacht, ja doch nochmal eine besondere Herausforderung für die Macher ist oder einfach anders funktioniert als jetzt klassisches Storytelling, was wir vielleicht aus den 1916 und Longform-Formaten kennen. Was würdest du denn sagen, so macht diesen Content so besonders oder so? Was ist gutes Storytelling? An was kann man sich festhalten? Muss es nur effektiv sein und am Ende entscheiden vor allem so die Abverkaufszahlen irgendwie, ob es gut war oder die Likes oder was ist es noch?
Ja, kommt natürlich auch daran, wo im Funnel du bist. Ne? Mhm. Also wir haben ja Markenbekanntheit, Markensympathie. Klar, irgendwo tiefer im Funnel dann auch Conversions. Auch da gibt es ja schon spannende Cases. Aber im Grunde genommen, ich glaube, was den Content so besonders macht, ist eigentlich das, was du vorher gesagt hast. Es hat sich irgendwie gedreht. Also es ist ja undenkbar, dass du auf Plattformen wie TikTok, Shorts, Reels eine Werbung siehst, die so statisch und linear ist und so wenig unterhaltsam, wie man sie jetzt kennt von den meisten TVCs. Also auch da gibt es Ausnahmen, es wird besser, glaube ich. Und siehe Super Bowl, da wird ja unfassbar viel Hirnschmalz reingesteckt, das kreativ zu machen. Aber ansonsten ist ja TVC irgendwie ein bisschen starr. Es ist immer wieder dieselbe Werbung und da sehe ich jetzt selten Dinge, die überraschen, so die Aufmerksamkeitsspanne hochhalten. Und das ist ja bei 916, finde ich, ganz anders. Also guter 916-Content, auch gute 916-Werbung hält den Zuschauer dabei und im besten Fall integriert sie das Produkt auch früh, damit man da auch messbare Effekte hat.
Und zieht dich aber vor allem sofort rein, ne? So in den ersten 2 Sekunden eigentlich oder erste Sekunde bist du gehuckt.
Ja, also would you watch a 10-Minute-TikTok? So, ne? Also das war dann ja ironischerweise sehr lang, das Video, aber mit der Frage anzufangen, ist ja schon irgendwie witzig, weil man so ein bisschen auf die Metaebene geht und irgendwie auch so die vierte Wand durchbricht. Und ich glaube, das macht gute Werbung aus und ich glaube, das strahlt auch ab auf andere Plattformen und da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung der nächsten Jahre und wie groß das noch wird und wie groß dann auch die Effekte sind auf die gesamte Medienlandschaft. Weil das, was, ich sage mal, das früher MTV war, ist jetzt irgendwie TikTok. Mhm. TikTokisierung von Medienkonsum wird ja nicht geringer. Und das hat Einfluss auf alle Plattformen, wie ich glaube. Popkultur.
Mhm. Jetzt so, wenn man dich schon hier sitzen hat, muss ich auch mal einmal das Trendthema des Jahres AI ansprechen. Wie blickt ihr da drauf? Weil ich komme jetzt natürlich 3 Jahre voll aus dem Content-Marketing und habe sehr, sehr viel auch über Vertical, Creator-Driven Content und so weiter gepredigt, gesprochen. Das war auch ein super Modell. Und ich frage mich jetzt, okay, werden wir überhaupt in Zukunft diese Micro-Creator noch brauchen, wenn wir einfach eine Engine anschmeißen, die mir das in 2 Minuten und Sekunden auswirft, was sonst an einem Tag entsteht im Produktionszimmer eines Creators. Das ist ja wahrscheinlich etwas, was für die gesamte Branche, also ein bisschen bedrohlich, so am Horizont schon auflauert. Vielleicht wird auch alles ganz anders und viel entspannter, als man sich jetzt im Horrorszenario vorstellt. Aber wie blickst du da drauf?
Ja, also ich sehe es eh nicht radikal oder disruptiv vom Potenzial her, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich glaube, klassisches UGC, ich würde jetzt keine UGC-Plattform ins Leben rufen. Nee. Also, es gibt ja so viele davon. Weil wenn du denjenigen dafür einkaufst, Content zu machen und nicht für die Community und nicht für die Positionierung und nicht für die Brand, dann wird das ja obsolet. Ist eine Frage, wann. Ja. Aber da gibt es ja jetzt schon, also wird keine 5 Jahre mehr dauern. Ergo, UGC um den UGC wegen macht irgendwie nicht so viel Sinn als Produkt, finde ich. So. Aber wenn du es anders siehst, bin ich da gespannt
auf deine Diskussion. Nee, ich sehe es genauso, ja.
Und dann gibt es ja noch die zweite Komponente und die wird bleiben. Und das ist die Story dahinter. Sind wir bei Storytelling? Was ist die Community dahinter? Was ist die Positionierung? Welche Geschichten kann jemand erzählen? Und welchen roten Faden gibt es in der Art von Content-Erzählung? Das wird bleiben. Und das wird auch schwer ersetzbar, weil es wird immer diejenigen geben, die sagen, so, I want the real thing. Mhm.
Oder eben diesen Creative Spark. Ich glaube, das ist das, was die echten Creator halt aktuell noch besser können. Das ist jetzt sehr schwer zu beschreiben, aber häufig verstehen ja selbst die Creator selbst nicht, warum funktioniert das denn jetzt so gut? Also was ist es denn, was dieses Video jetzt so viral gehen lässt oder bei so vielen Menschen eine Resonanz erzeugt? Und das wird sehr schwer, glaube ich, in Prompts umzusetzen oder zu übersetzen. Dafür braucht man vielleicht noch dann die Creator oder gute Strategen oder Analysten, die das genau treffen und dann den Prompt formulieren können, aber ich glaube, der Ursprung der Kreativität wird immer noch bei echten Menschen liegen. Und dann ist die Frage, wie schnell übersetzt man das in die Maschine, um etwas Gleichwertiges zumindest zu bekommen, was dann schneller erstellt ist.
Ja, zumal, also AI basiert ja immer auf einem Remix bestehender Dinge.
Ja, genau.
die sich aber verändern. Mhm. Und das verändert aber nicht die AI, sondern das verändern die Menschen. Das heißt, wenn Konsum sich, Medienkonsum sich verändert, dann wird die AI das verstehen, aber immer mit einer gewissen Verzögerung, weil sie braucht ja Datenpunkte, um etwas zu remixen. Mhm. Und deshalb, glaube ich, wird sich der Markt fragmentieren. Zumindest mal diese mindestens zwei großen Buckets. Aber das wird alternativlos. Aktuell ist es irgendwie ein großer Topf, dessen sich Agenturen und Brands bedienen, um Content zu erstellen. Und ich glaube, das wird sich fragmentieren. Mhm. Wie geht's dir denn? Nach Oderline, das würde mich tatsächlich interessieren.
Oh, das ist jetzt, spannende Frage. Hatte ich mit Sarah im letzten Podcast ja auch schon drüber gesprochen. Mir geht's sehr gut. Also ich bin jetzt seit 3 Jahren, also 3 Jahre war ich drin, jetzt bin ich 3 Monate raus. Also es ist jetzt so noch eine Zeit, in der man, glaube ich, sehr vieles verarbeitet von dem, von der Reise, wie es war. Und habe aber ja insgesamt irgendwie so einen richtig schönen Exit gehabt. Also bin so mit den besten Gefühlen rausgegangen und hatte da halt eine Position, die schon sehr viel Teil meiner Persönlichkeit und Identifikation einfach ausgemacht hat. Also ich war wirklich sehr verbunden mit diesem Unternehmen und das kennen ja vielleicht Leute, die das auch schon mal in ähnlicher Form erlebt haben. Dann muss man sich erstmal wieder so ein bisschen ja sammeln, regroupen und überlegen, okay, wer bin ich denn jetzt ohne diesen Job, ohne diese Position? Was ist so mein Ding? Aber ich bin da ganz positiv gestimmt und weiß ja jetzt auch schon grob, wie es weitergeht. Das können wir schon anteasern. Ich kann leider noch nicht sagen, wo es hingeht, aber bin jetzt auch super happy mit dem neuen Weg, den ich einschlage und glaube, dass ich da dann irgendwie ja so ja mich neu und anders formen kann und freue mich voll drauf.
Das wird spannend. Du bleibst der Branche im weitesten Sinne erhalten, so wie kann man sagen, ja?
Ja.
Was ist deine Headline? Was ist so die Alina von vor 3,5 Jahren, die da angefangen hat, versus jetzt? Also was ist so dein Main Learning, wenn du dem irgendeine Überschrift geben könntest, was du vielleicht auch anders eingeschätzt hättest?
Ui, über was? Über mich?
Über die
Branche?
Jahre.
Also, über
was war so das, was du vielleicht nicht gedacht hättest? Also so, wir hatten das letztens, dieses Spiel, so komme ich auch auf die Frage. Ne? Also wenn du in einer bestimmten Phase irgendeine Überschrift geben müsstest, welche wäre das?
Boah, oh Gott, also da triffst du mich wirklich auf einem krassen. Ja, ich glaube, ich war vor 3 Jahren war ich wirklich komplett auf der Autobahn. Also so, ich habe nicht nach rechts und links geschaut und war irgendwie nur am Machen. Also vor allem im beruflichen Kontext, Podcast, Job und noch ein Job und das Buch und hier und da. Und alles war irgendwie
Also Scheuklappen auf.
Ja, wirklich, komplett Scheuklappen, ja. Und das ist es. Und ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passiert. Das, glaube ich, ist sehr spannend, weil ich bin ja so mega aware und ich war immer schon super selbstreflektiert und habe mir das immer so schön gesagt, so ja, also niemals würde mir ein Burnout passieren, ist auch, glaube ich, nicht passiert. Manchmal hat man das ja, ohne es zu wissen, aber ich glaube, ich bin immer noch rechtzeitig vorher dran vorbeigeschraubt und abgebogen. Aber ich habe trotzdem zu viele Teile quasi verdrängt, ausgeblendet, alles, was so Familie, Privatleben, Gesundheit und so weiter anging, war immer nur getrimmt auf Produktivität, Optimierung und Co. Und da bin ich jetzt auf einem deutlich gesünderen Pfad. Also ich würde sagen, dieses Innehalten und auch mal stoppen und Dinge einfach sein lassen, Nein sagen, auch wenn ich das auch nicht mehr hören kann, wenn Leute das in irgendwelchen Mindset-Podcasts sagen, aber Grenzen ziehen ist wichtig. Ja, solche Dinge. Ich glaube, ich dachte damals, dass ich super schlau wäre und weiß heute, I know nothing. So, das würde ich als
Kruger?
Überschrift wählen. Nee, sag mir gerade nichts.
Dunning-Kruger-Effekt ist, dass man unterschätzt, wie wenig man noch nicht weiß.
Wie viel man noch nicht
weiß. Wie viel man noch nicht weiß, so
ja.
Ist richtig.
Ja, das passt. Passt perfekt. I know nothing, wirklich. Jon Snow.
Aber schön, dann bist du jetzt an der Kurve, wo es dann spannend wird. Weil jetzt unterschätzt man dann sein Wissen. So, da bist du wahrscheinlich gerade vorbei. Mhm. Und haben, glaube ich, ganz viele in der Branche. Also man muss ja erstmal greifen, wie groß das überhaupt das Thema ist. Und auch man selber. Also, parallel entwickelt man sich in der Branche weiter. Aber gleichzeitig ist man auch Mensch und hat parallel seine eigenen Themen.
Ja.
Und je mehr Energie man ins Business steckt, umso schwieriger ist natürlich, die eigenen Themen weiterzuentwickeln.
Mhm. Ja. Aber das muss parallel laufen, das ist halt so. Also wenn man als Persönlichkeit nicht mitwächst, dann wird man auch irgendwann an seine gläserne Decke stoßen und sich auch beruflich nicht mehr wirklich
weit entwickeln. Das ist immer ein limitierender Faktor, ja, das stimmt.
Ja. Ach, guck mal, jetzt sind wir noch in einen richtig schönen Deep Talk gekommen. So muss ich das für einen Podcast im Jahr 2024 gehören. Vielen Dank. Und
danke
vielen Dank
dir.
Für die Insights.
Hat Spaß gemacht.
Jo, kurz und gut.